Heute im No Lawyers Podcast Dr. Thomas Nitsch.
Man sagt, heutzutage ist jeder Deal ein Tech-Deal. Tech funktioniert nicht ohne Daten. Insofern ist jeder Deal auch ein Datendeal. Also immer mehr kaufen Unternehmen, andere Unternehmen strategisch, weil sie denken, die haben eine interessante Datenlage, einen interessanten Datenschatz, an dem wollen wir teilhaben.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Dr. Thomas Nitsch ist Partner bei K&L Gates und einer der führenden Experten für Datenschutz und IT-Recht in Deutschland. Als Mitgestalter internationaler Cloud-Standards begleiten ihn Themen wie KI und Tech M&A täglich. Heute sprechen wir mit ihm über den Schutz von Daten in einer KI-getriebenen Wirtschaft und darüber, wie sich der Anwaltsberuf für den Nachwuchs grundlegend wandelt. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich würde bei dir auch gleich mit der Icebreaker-Frage starten, und zwar, was du als Kind werden wolltest.
Ja, wenn ich da an meine früheste Kindheit zurückdenke, waren natürlich die großen Klassiker sehr beliebt. Bauarbeiter zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt heute überlege und ansehe, die Verfügbarkeit von Handwerkern, dann wäre das vielleicht jetzt auch gar nicht so die schlechteste Entscheidung gewesen, aber ist eben anders gekommen.
Es ist nicht zu spät. Du kannst es ja immerhin zu deinem Hobby machen.
Genau.
Wir haben mit dir ja wirklich jemanden hier, der ja in der Kanzlei letztlich die Themen der Stunde betreut, nämlich KI und Datenschutz. Ich glaube, KI ist gerade das Top-Thema in nahezu jedem Unternehmen. Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Datenschutzfehler, die Unternehmen beim Einsatz von KI machen?
Um es mal ganz einfach runterzubrechen, glaube ich, das Top-Thema, Nummer-1-Thema ist eben Vertraulichkeit von Daten. Das taucht immer dann auf, wenn Mitarbeiter einfach auf ihren privaten Geräten oder auch auf den Firmengeräten frei verfügbare Tools nutzen, ohne darauf zu achten, was passiert mit den Informationen eigentlich. Denn im geschäftlichen Umfeld werden da natürlich immer sensitive Informationen eingegeben, manchmal sogar Dokumente hochgeladen. Und wenn man da nicht darauf achtet, dass der KI-Anbieter diese Informationen nicht für eigene Zwecke benutzen darf oder sogar mit Dritten teilen darf, dann kann das für das Unternehmen natürlich problematisch werden. Insofern ist die Nummer 1 Housekeeping-Regel auf jeden Fall, nur Pro-Accounts von vertrauenswürdigen Diensten zu erlauben, das auch zu überwachen und eben die Terms der Anbieter zu prüfen, dass die Vertraulichkeit der Informationen wirklich sichergestellt ist.
Große Herausforderung trotzdem, wie kriegt man eine Balance hin zwischen Innovation und Compliance? Also definitiv müssen diese Tools ja in irgendeiner Form Verwendung finden, um auch fortschrittlich arbeiten zu können. Aber wo siehst du da die Grenze?
Ja, wie gesagt, wichtig ist im Unternehmen, sich das einmal auch mit IT-Experten intern oder extern zu überlegen, welche Tools wollen wir nutzen im Unternehmen? Die Mitarbeiter entsprechend zu schulen und darauf hinzuweisen, dass sie sich daran halten. Und da kann man natürlich eine ganze Bandbreite von Themen mit abdecken. Also heißt ja nicht, dass man sagt, und ich glaube, dass über die Zeit sind wir weit hinaus zu sagen, KI ist verboten, bloß nicht benutzen, geht nach hinten los, die Leute machen es. Wichtig ist, eine praxistaugliche Policy zu haben und auch ein Stack an Tools bereitzustellen, mit dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und auch das bekommen, was sie brauchen. Denn dann ist das Risiko am kleinsten, dass sie andere Tools benutzen, bei denen eben Risiken entstehen. Das sollte jedes Unternehmen sich heutzutage überlegen. Und das ist auch durchaus machbar. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, da eine gute Balance zu finden, glaube ich.
Wann macht es denn Sinn, jemanden wie dich einzubinden? Sollte man das eher zu einem früheren Zeitpunkt machen? Und vor allem, was kann passieren, wenn man sich in dieser Beziehung nicht anwaltlich betreuen lässt?
Ja, also ich glaube, besonders relevant wird das in der Produktentwicklung. insbesondere digitale, technische Produkte, datengetriebene Produkte und Dienste. Man kann darüber natürlich auch reden bei Verwendung von KI. Man kann auch dabei unterstützen, wie gesagt, Guidelines aufzubauen für Unternehmen. Wie dürfen sie KI intern nutzen? Gerade auch im Software Development, beim Coding ist es natürlich auch ein großes Thema. Da haben wir noch das Thema Urheberrecht daneben. Aber grundsätzlich empfiehlt es sich, man kann natürlich immer sagen, ja, Compliance und Legal, ja, das verschieben wir mal ein bisschen auf später. Wir wollen ja erstmal ein Produkt entwickeln. Wir haben nicht viele Ressourcen. Da können wir jetzt nicht viel Geld für rechtliche Beratung ausgeben. Wir wollen erstmal ein Produkt bauen und auch erstmal am Markt gucken, fliegt das Ding überhaupt? Und wenn es dann auf dem Markt angenommen wird, dann kümmern wir uns um Compliance, Legal-Themen und so weiter. Ist manchmal, glaube ich, nicht ganz der richtige Ansatz, denn ich habe es oft miterlebt, Unternehmen haben auch durchaus einen Vorteil, rechtzeitig schon bei der Produktentwicklung einmal das rechtlich prüfen zu lassen, gerade wenn es eben um datengetriebene Geschäftsmodelle geht. Denn kleine Glitches und Fehler dabei beim Produktdesign, bei den Datenflows und so weiter, wenn man das rechtzeitig adressiert und sich rechtzeitig Gedanken macht und zusammensetzt mit den Produktentwicklern, ist es viel leichter, sowas nochmal auszumerzen und dann auf einem guten Weg zu sein. Während wenn man das erst nachträglich macht, nachdem man am Markt ist, ist das häufig durchaus schwieriger. Man sagt auch, nee, das hat sich jetzt so erwiesen, das funktioniert, das wollen wir nicht mehr ändern. Wenn man das rechtzeitig macht, dann umgeht man das alles. Also insofern kann es durchaus auch Effizienzvorteile geben, wenn man das rechtzeitig macht.
Ich hoffe, der ein oder andere Startup-Gründer, Startup-Gründerin hört zu. Ist nämlich tatsächlich ein sehr typischer Startup-Fehler, zu sagen, okay, die Kosten für anwaltliche Betreuung sparen wir uns erstmal, das machen wir später. Und hinten raus wird es dann oft ja wesentlich teurer, wenn man bestimmte Dinge übersehen hat.
Ja, ja.
Von daher lohnt sich definitiv, glaube ich, dieser frühzeitige Umgang damit, um vielleicht sogar eher Kosten zu sparen.
Genau, und das andere Thema gerade im Startup-Bereich ist natürlich Investorensuche. Jeder professionelle Investor heutzutage guckt sich das Produkt genau an, auch auf Compliance-Themen hin. Und insofern, wenn man da schon vorher eine gute Basis geschaffen hat, fühlt sich auch der Investor wohl und man kommt zum schnellen, guten Ergebnis für beide Seiten. Also gerade mit dem im Hintergrund sollte man das Thema sicherlich nicht völlig ausblenden, denke ich.
Ja, super Punkt. Gerade in der Due Diligence wird das dann ja häufig aufgedeckt und dann muss man sowieso nachrüsten und macht vielleicht schon einen schlechten Eindruck beim Investor gemacht. Trotzdem ist es auch bei uns bei Talent Rocket immer wieder so, wenn wir dem Tech-Team sagen, Achtung Datenschutz, dann werden wir immer wieder als Innovationsbremser wahrgenommen. Wie siehst du das und ist das bei anderen auch so?
Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen oder biased, um das mal modern auszudrücken. Aber ich glaube, dass man muss die Frage, glaube ich, differenzierter betrachten. Zunächst, können exzessive Datenschutzanforderungen und auch Datenregulierung eine Bremse sein? Ja, mit Sicherheit, denke ich schon. Aber wir dürfen bei der ganzen Diskussion auch den Mehrwert des Datenschutzes, glaube ich, nicht vergessen. Denn man muss es mal so sehen, ein gesundes und verträgliches Datenschutzregime trägt dazu bei, dass sich Unternehmen in einem rechtssicheren Umfeld bewegen und auch entwickeln können, sorgt für Transparenz auf dem Markt und erlaubt den Kunden eben bewusste Entscheidungen. Also es sorgt auch für sehr viel Sicherheit auf dem Markt, was nicht unbedingt eine Bremse sein muss. Ein viel zitiertes Beispiel, was ich bin mir auch hier nicht zu schade, das auch nochmal anzubringen, ist die Geschichte des Automobils. Ganz am Anfang, die ersten Autos hatten keine funktionierenden Bremsen. Wird jedenfalls so behauptet, ich war nicht dabei. Führte dazu, die konnten nur sehr langsam fahren, waren nur schwer zu kontrollieren. Erst mit der Entwicklung und Erfindung von Bremsen und anderen Kontrollmechanismen war es möglich, deutlich schneller zu fahren. Das heißt, nicht alles, was am Anfang wie eine Bremse aussieht oder so wirkt, ist es letztendlich auch. Sondern manchmal ermöglicht man damit auch Wachstum und letztendlich, um beim Beispiel zu bleiben, höhere Geschwindigkeiten.
Ja, guter Punkt. Ein Beratungsschwerpunkt von dir ist ja auch der internationale Datentransfer, gerade auch in Bezug auf Konzerne. Was sind denn da die größten praktischen Herausforderungen, mit denen Mandanten heute zu dir kommen?
Ich glaube, das kann man bündeln in so ein paar Themenbereiche. Ganz vorne aus EU-Sicht jedenfalls ist, glaube ich, immer noch das Thema Unsicherheit. Denn Fakt ist, der Gesetzgeber schiebt das Problem zur Prüfung. Ist denn das rechtliche Regime in einem Drittstaat geeignet oder angemessen, um dort Daten aus der EU hinzuschicken an die Unternehmen? Das heißt, sagt letztendlich, ja, grundsätzlich mit bestimmten Schutzmaßnahmen könnt ihr das machen, aber ihr müsst erstmal selber sicherstellen, wie ist denn die rechtliche Lage da, sind eure Daten denn da sicher? So ganz pauschal und platt gesprochen. Das sorgt natürlich für erhebliche Unsicherheit bei Unternehmen, denn die sagen ja, wie soll ich das denn prüfen? Und wenn ich es mache, sind das natürlich enorme Aufwände. Mhm. Da muss man einen lokalen Experten einbinden und dann muss man gucken, okay, wir haben hier vielleicht bestimmte Risiken in einem Land. Wie adressiere ich die denn? Was für Schutzmaßnahmen kann ich ergreifen, um dieses konkrete Risiko zu beheben? Ich meine, da macht es sich der Gesetzgeber ein bisschen leicht. Das ist aus meiner Sicht eigentlich seine Aufgabe und sagt, ja, prüf doch selber. Und das ist ein erheblicher Aufwand für Unternehmen, das zu tun und vor allem das auch rechtssicher zu tun, um und sicher zu sein, das fällt mir nicht irgendwann später auf die Füße. Anderes Thema, großer Komplex, das betrifft insbesondere internationale Konzerne, ist das Thema internationale Entwicklung des Datenschutzrechts. Mhm. Da sehen wir in den letzten Jahren einen erheblichen Zuwachs an Regulierung global. Früher konnte man es vielleicht so sehen, da haben wir die DSGVO und danach kommt so der Wilde Westen. Da passt schon irgendwie, wenn wir uns an die DSGVO halten, dann reicht das auch in den meisten anderen Ländern aus. Jetzt sehen wir aber, dass viele auch wichtige Länder, China, Indien, lateinamerikanische Staaten, ihre eigenen Datenschutzstandards aufbauen, die möglicherweise nicht hundertprozentig deckungsgleich sind mit der DSGVO. Und das führt eben dazu, dass Unternehmen, die in vielen Bereichen und Ländern aktiv sind, versuchen müssen, alle diese Themen zu erschlagen, was durchaus schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen. Mhm. Das ist auch was, womit viele Unternehmen derzeit Probleme haben und letztendlich oftmals der Weg ist, Praktikabilität versus hundertprozentige Sicherheit. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Wir müssen ein praktikables Niveau finden und sagen, damit können wir arbeiten. Und vielleicht fällt dann etwas auch hinten runter, dass wir vielleicht nicht überall auf der Welt hundertprozentig rechtssicher sind. Das sind Entscheidungen, Risikoentscheidungen, die ein Unternehmen treffen muss, um eben für alle Beteiligten die Prozesse praxistauglich und annehmbar zu machen. Und letztes Thema sehen wir auch immer mehr, ist das Thema Datenhoheit. Immer mehr Länder diskutieren und verlangen auf politischer und rechtlicher Ebene, dass Unternehmen, die dort ansässig sind, ihre Kronjuwelen, ihre wichtigen Daten innerhalb des Landes speichern. Was natürlich für internationale Konzerne ein Riesenthema ist, wenn sie sagen, wir dürfen bestimmte wertvolle Informationen gar nicht mehr oder nur unter bestimmten Bedingungen untereinander teilen, sondern müssen sie dort belassen, wo sie herkommen. Das ist auch ein Riesenthema derzeit.
Du bist parallel auch Co-Chairman in einem sehr spannenden EU-Projekt. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen und vor allem auch einmal das Projekt bitte benennen?
Mache ich natürlich gerne. Werbung kommt immer gut an, jedenfalls für uns. EU-Projekt, um gleich Missverständnisse auszuräumen, das ist kein Projekt, was von der EU konkret betrieben wird. Das ist eine privatrechtliche Initiative im Wege der Koregulierung unter der DSGVO. Das ist letztendlich ein Verband der Cloud-Unternehmen. Das heißt, da haben sich diverse namhafte Cloud-Anbieter, für die natürlich Datentransfers über Grenzen hinweg in der Natur der Sache liegt. Die Cloud lässt sich nicht national betreiben, sonst wäre es keine Cloud. Haben sich zusammengesetzt in dem EU Cloud Code of Conduct. Das ist in der Grundform der erste EU-weit zugelassene Code of Conduct, also eine selbst auferlegte Konkretisierung der gesetzlichen Pflichten unter der DSGVO für Unternehmen. Also es ist der erste Code of Conduct, der EU-weit approved wurde von den Aufsichtsbehörden. Und derzeit arbeiten wir daran, diesen Code zu erweitern, um auch das Thema Transfers von Daten in Drittstaaten abzudecken. Ist ein schwieriges Thema, aber ist, glaube ich, etwas, was wir mitbekommen, auch politisch durchaus gewollt ist, dass da Unternehmen in die Bresche springen, also gerade Cloud-Anbieter, und zu sagen, wir innerhalb der gesetzlichen Leitlinien der DSGVO regeln wir unseren Bereich nochmal konkreter, spezifischer, um gerade die Risiken, die ich eben angesprochen habe, zu lösen oder zu vereinfachen, die Prozesse, und damit für Kunden in Europa, die mit Cloud-Anbietern international zusammenarbeiten, die Prozesse einfacher zu machen, aber dennoch rechtssicher. Ist ein nicht ganz einfacher Prozess, denn wie gesagt, diese Code of Conducts und diese Selbstregulierungsmaßnahmen müssen mit Aufsichtsbehörden abgestimmt, verhandelt und freigegeben werden. Also da sind durchaus komplexe Verhandlungen zu führen und einerseits natürlich das Sicherheitsgefühl und das Sicherheitsbedenken von Behörden mit einzubeziehen, aber eben auch gleichzeitig rechtlich sichere Lösungen und praktikable Lösungen für Unternehmen zu finden.
Wir sind jetzt schon ziemlich tief ins Datenschutzrecht eingetaucht. Vielleicht auch mal ganz spannend von dir zu hören, wie kommt man eigentlich zu diesem Rechtsbereich? Im Studium hat man mittlerweile ja kleinere Berührungspunkte, aber es ist trotzdem nicht in der Tiefe behandelt. Wie bist du zum Datenschutzrecht gekommen?
Ja, also auch genauso eher zufällig, glaube ich. Ich sage jetzt mal damals in Anführungszeichen, behaupte mal, so lange ist es auch noch nicht her, aber da war Datenschutz noch mehr ein Nischenthema, als es das heute ist. Aber es gab bei mir an der Uni jedenfalls im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung schon eine Vorlesung zu dem Thema. Da habe ich dann erste Kontaktpunkte gesammelt, das auch interessant gefunden. Dann bin ich eher als Hiwi am Lehrstuhl und später wissenschaftlicher Mitarbeiter immer mehr mit diesen Themen in Berührung gekommen. Und ja, spätestens dann beim Thema Promotion, Referendariat und auch bei der Berufswahl war das dann gezielt schon mitbestimmt und genau darauf ausgelegt meinerseits. Also es war so ein Wachstumsprozess, zufällige Berührung, Interesse vertieft und dann gesagt, so jetzt bleibe ich auch dabei. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr abzuspringen.
Und hast du es nie bereut?
Ja, was bereut man nie? Aber nie so sehr, dass ich gesagt hätte, das war es jetzt, ich mache was anderes. Manchmal ist man, glaube ich, aber das geht einem, glaube ich, immer so, ist man nicht besonders happy damit, was der Gesetzgeber einem da so Neues auf den Tisch legt. Und man denkt sich, muss das eigentlich sein? Hat es nicht auch vorher auch ganz gut funktioniert? Aber gut, damit haben wir alle zu leben. Das ist das Problem der Rechtsanwender. Sie müssen das nehmen und anwenden, was der Gesetzgeber ihnen auf den Tisch legt. Und das ist ja auch oft spannend.
Ein großes Feld im Datenschutzrecht sind ja auch die M&A-Transaktionen. Wie häufig kommt das vor, dass ihr mit eurem Bereich da auch eine große Rolle spielt? Und wie integriert man das dann sinnvoll in eine M&A-Transaktion?
Das hängt mitunter von der Eigenart des Deals ab. Aber man kann, glaube ich, schon im Allgemeinen sagen, dass das Thema Datenschutz sehr viel wichtiger geworden ist und inzwischen auch von vielen Mandanten auf der Käuferseite jedenfalls aktiv nachgefragt wird, sondern sie sagen im initialen Strukturierungsprozess der Transaktion gleich Thema Datenschutz, da wollen wir sicher sein. Das war früher, das kann ich aus Erfahrung sagen, nicht unbedingt so. Da war das eher so ein unbeliebtes Thema, so ach ja, müssen wir uns auch noch irgendwie drum kümmern. Also das hat auf jeden Fall an Bedeutung gewonnen. Einer der Hauptgründe, und da wird es auch am drastischsten ist natürlich, wenn der Datenschatz eines Unternehmens gerade auch ein wertbildender Faktor der Transaktion ist. Also man sagt, ja, so heutzutage ist jeder Deal ein Tech-Deal. Tech funktioniert nicht ohne Daten. Insofern ist jeder Deal auch ein Datendeal. Also immer mehr kaufen Unternehmen, andere Unternehmen strategisch, weil sie denken, die haben eine interessante Datenlage, einen interessanten Datenschatz, an dem wollen wir teilhaben. Das Asset ist, für den auch ein großer Teil des Kaufpreises entrichtet wird, dann stellt sich natürlich auch das Thema des Risikos. Was ist eigentlich, wenn diese Daten gar nicht praktisch nutzbar sind, weil sie zum Beispiel unter Verstoß gegen geltendes Recht gesammelt wurden? Und dann wird es natürlich durchaus kritisch und das können auch Red Flags im typischen M&A-Prozess werden.
Und ist es dann wirklich manchmal so, dass Datenschutz auch der Dealbreaker ist, also dass der M&A-Deal dann einfach auch nicht stattfindet?
Kann durchaus passieren, habe ich schon gesehen. Oftmals spielen sich Datenschutzthemen auch auf einer niedrigeren Ebene ab, dass man sagt, da ist man nicht voll compliant, da droht vielleicht ein Bußgeld, ist auch nicht lustig, aber bei den Summen, die teilweise für Unternehmen bezahlt wird, wird das manchmal eingepreist, dass der Käufer sich entweder über eine Freistellung, wenn er das Risiko in der Due Diligence erkannt hat, absichert vom Verkäufer oder auch bestimmte Risiken trägt und sagt, sehen wir mal, wie es kommt, bezahle ich dann vielleicht zur Not einfach. Aber gerade wenn es, wie gesagt, der Hintergrund der Transaktion ist, sagt, wir wollen diese Daten haben, deswegen machen wir diesen Deal und es stellt sich raus, die Daten können wir gar nicht so nutzen, wie wir wollen, kann es durchaus sein, dass gerade deswegen der Deal auseinanderfliegt. Wie gesagt, habe ich schon gesehen, kommt durchaus vor.
Auch generell, Stichwort Data Breach, wie läuft denn so ein Krisenfall dann in der Praxis ab? Also man hat dann auf der einen Seite die technische Schadensbegrenzung, man muss das der Behörde melden und hat auch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche. Also wie löst du so einen Krisenfall?
Also zunächst mal die wichtigste Antwort dazu ist nicht alleine, denn wie du es schon richtig gesagt hast, hier kommen viele Aspekte zusammen. Natürlich, das ist aus Unternehmenssicht oft natürlich das Wichtigste, die technische Komponente, also Aufarbeitung des Vorfalls, also was ist passiert, wie ist es passiert, müssen wir möglicherweise Lecks, die wir haben, schließen, also müssen wir uns besser absichern in Zukunft und wie sorgen wir überhaupt dafür, dass mögliche Angreifer, die sich Zugriff zum System verschafft haben, auch sicher draußen sind? Das ist auch gar nicht so einfach festzustellen, zu sagen, also sind die jetzt wirklich draußen oder glauben wir das nur? Also das ist natürlich eines der Hauptthemen. Und dann strategisch auch, wie stellen wir uns in Zukunft besser auf, dass das nicht nochmal passiert? Denn lustig ist das nicht. Nächstes Thema, du hast es angesprochen, ist dann eher die rechtliche Komponente. Da kommen wir natürlich eher ins Spiel. Ist die Frage, haben wir rechtliche Pflichten, entweder unter der DSGVO oder auch unter Cybersicherheitsgesetzen? Müssen wir mit Behörden sprechen, die informieren? Müssen wir, jetzt wird es eher vertragsrechtlich, müssen wir vielleicht Kunden und Unternehmen informieren, mit denen wir Verträge haben, wo wir Vertragsklauseln haben, die uns dazu verpflichten, bestimmte Vorfälle offenzulegen? Und auf letzter Ebene müssen wir möglicherweise Datenschutzsubjekte, also Betroffene, auch über den Vorfall informieren. Üblicherweise laufen hier sehr kurze Deadlines. Wir reden hier bei Behörden häufig über 72 Stunden. Das ist sehr, sehr kurz, wenn man ja auch erstmal Recherche betreiben muss, was ist eigentlich passiert. Und deswegen sollte man eben gleichzeitig mit der technischen Aufarbeitung auch schon diese Ebene mitbetreuen und sich zu überlegen, wo muss ich melden, was muss ich melden, gegenüber wem muss ich melden. Und spätestens, wenn sich dann das Thema stellt, wir müssen das auch all unseren Kunden und Betroffenen mitteilen, stellt sich natürlich die Thematik, die in den letzten Jahren immer größer geworden ist, mögliche Schadensersatzansprüche der Betroffenen unter der DSGVO. Das ist durchaus ein eigenes, ich sage es jetzt mal, Geschäftsfeld geworden. Da sind findige Unternehmen unterwegs, wenn die erfahren, es gab einen Data Breach, dann suchen die aktiv Betroffene und versuchen im Wege von Massenverfahren, Sammelklagen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
Wie schätzt du denn auch das Risiko immaterieller Schäden nach DSGVO ein?
Genau, das sind eben gerade diese Datenschutzansprüche. Die Besonderheit, das ist also nach deutschem Recht jedenfalls eher die Ausnahme bisher gewesen, ist, dass die DSGVO ausdrücklich auch immaterielle Schäden als erstattungsfähig ansieht. Das heißt, man muss nicht in der Form, wie es eigentlich unter dem deutschen Schadensrecht ist, einen konkret monetären Schaden nachweisen und sagen, ich hatte dadurch einen Verlust von x Euro, sondern ich kann auch, ähnlich wie das Schmerzensgeld bei Körperverletzungen zum Beispiel, auch sagen, ich habe einen immateriellen Schaden erlitten und ich möchte dafür einen adäquaten Ersatz in Geld. Das ist ein Bereich, in dem immer noch große Unsicherheit herrscht, obwohl der EuGH nun mehrfach schon damit betraut war, da mal Klarheit zu schaffen. Letztendlich ist es offenbar immer noch nicht ganz gelungen. Also die Gerichte gehen hier immer noch sehr weit auseinander in ihrer Auffassung, ob und wann sie so etwas zusprechen an Betroffene, insbesondere welche Anforderungen an die Darlegungslast für diesen immateriellen Schaden zu stellen sind. Und auf der zweiten Ebene, selbst wenn sie das im Grunde nach anerkennen, die Frage, wie hoch ist denn so ein Schadensersatz? Auch da ist die Spanne von 100 Euro bis auch zu mehreren 1000 Euro sehr groß. Für Unternehmen, die sagen sich, naja gut, 100 oder 1000 Euro ist jetzt nicht so relevant. Aber das ist natürlich ein Skalierungseffekt. Nehmen wir mal das Beispiel, eine Online-Plattform hat 10.000 Nutzer, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Und nach einer Cyberattacke landen die Daten all dieser Nutzer irgendwo im Darknet und nehmen wir mal weiter an, gut, 100% wird man hier erreichen, aber jeder dieser Nutzer verlangt jetzt 1.000 Euro. Dann sprechen wir schon mal über 10 Millionen Euro. Also insofern, das kann sich schnell aufskalieren. Und die größte Gefahr ist deswegen eben wegen Einzelfällen im niedrigen Bereich das Thema nicht ernst zu nehmen. Man sollte sich rechtzeitig und auch strategisch Gedanken darüber machen, wie geht man dieses Thema an, wie kommuniziert man, um gleich von Anfang an dieses Risiko zu begrenzen.
Ich glaube, was aus deinen Erzählungen heraus schon deutlich geworden ist, das Datenschutzrecht ist extrem interdisziplinär und überschneidet sich ja mit fast allen anderen Rechtsbereichen. Was findest du, macht das Fach für Berufseinsteiger besonders spannend?
Das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Es gibt Menschen, die finden das interessant, so wie ich damals und auch heute immer noch. Andere sind davon vielleicht eher abgeschreckt. Man muss auf jeden Fall sagen, anders als in anderen Rechtsgebieten bewegen wir uns hier nicht in so einem statischen rechtlichen Umfeld, das vielleicht durch jahrzehntelange BGH-Rechtsprechung schon bis ins letzte Detail ausziseliert ist. Wir haben immer wieder mit Neuerungen zu arbeiten, sowohl auf technischer Seite, die Technik ist wahnsinnig schnell, aber auch auf rechtlicher Seite. Also es kommen immer neue Gesetzgebungsvorhaben dazu, die versuchen, mit der Technik Schritt zu halten. Denn Tatsache ist, Technologie ist immer schneller als das Recht. Technik entwickelt sich und das Recht kann da nur versuchen nachzuziehen. Und das verlangt von Anwälten im Technologie- und Datenbereich oftmals neue technologische Sachverhalte, mit möglicherweise nicht mehr ganz zeitgemäßen oder antiquierten sogar Rechtsnormen zu behandeln und zu lösen, die Probleme. Das heißt, wir müssen eben Transferleistungen erbringen und Übersetzungsleistungen erbringen, auch kreativ werden und möglicherweise nahezu 100 Jahre alte Rechtsnormen auf ganz neue Sachverhalte anwenden, die der Gesetzgeber so damals noch nicht vorhergesehen hat. Aber da muss man gar nicht so weit zurückgehen. Das ist selbst Thema KI. Selbst bei Gesetzen, die 10, 15 Jahre alt sind, hat der Gesetzgeber noch nicht an die generative KI gedacht. Versucht er jetzt teilweise nachzusteuern, aber bis es soweit ist, müssen wir eben uns mit dem behelfen, was es da gibt. Also letztendlich arbeiten wir in einem hochdynamischen Feld und das ist verlangt eben auch viele Rechtsgebiete gleichzeitig im Hinterkopf zu behalten. Also einerseits eher öffentlich-rechtlich regulatorische Fragen, Datenregulierung, Technologieregulierung, teilweise auch wettbewerbsrechtliche Fragen, dann aber auch die gesamte zivilrechtliche Schiene, oftmals Vertragsrecht allgemein, AGB-Recht, Verbraucherschutzrecht, Lizenzrecht häufig. Also da kommen sehr viele Materien, wie du sagst, interdisziplinär zusammen. Und das ist durchaus herausfordernd, den Überblick zu behalten, aber macht es auch spannend, weil man kann kaum sagen, was werden die Hot Topics im nächsten halben Jahr sein. Wir wissen noch nicht, wohin entwickelt sich das. Also wenn man dafür ein Interesse hat und dem auch offen gegenübersteht, ist es, glaube ich, immer noch ein sehr spannendes Feld.
Und man hat ja viele Berührungspunkte auch mit Entwicklern. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist ein technisches Grundverständnis und wie tief muss dieses Verständnis auch sein?
Ja, ich würde es mal so sagen, was enorm hilfreich ist, ist in der Tat so ein Grundverständnis für Technologie, gerade im Computerbereich, also zu verstehen, wie funktioniert so ein Computer eigentlich hinter der Anwendungsschicht, wie ist der aufgebaut, welche Komponenten spielen da zusammen, welche Ebenen unterscheiden wir da. Aber auch ganz wichtig ist einfach so eine Grundneugier, glaube ich, einfach neue Technik ausprobieren zu wollen und mal ein bisschen rumzuspielen damit. Also einerseits freut es Mandanten wahnsinnig, wenn man fragt, hey, kann ich mal einen Testzugang zu eurem Tool haben? Ich will mich da einfach mal so durcharbeiten, um zu verstehen, wie das funktioniert. Das kommt immer gut an. Aber es hilft eben auch enorm dabei, rechtliche Fehlerquellen zu identifizieren. Wenn man das, glaube ich, abstrakt macht, ohne das im Detail zu verstehen, ist da ein sehr, sehr großes Risiko, dass man was übersieht. Und wie gesagt, man redet oft eben nicht nur mit dem Legal-Team beim Mandanten, gerade bei Startups, sondern das sind oft Entwickler. Und wenn man dann zeigen kann, dass man eine Sprache mit denen spricht, dann fühlen die sich auch gut aufgehoben. Und das führt eben letztendlich auch dazu, dass es dazu keinen, nennen wir es mal, Übersetzungsfehlern kommt, sondern dass man eben eine Sprache mit denen sprechen kann. Deswegen, ich halte schon so ein Grundverständnis, muss nicht dahin führen, dass man jetzt detailliert codieren kann, programmieren kann. Schadet nicht, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber ich glaube, so ein Grundinteresse und eine Grundkenntnis ist auf jeden Fall sehr zuträglich.
Und hast du Tipps, welche Schwerpunkte oder Praktika man als Studierender auch wählen sollte, um in diese Richtung gehen zu können?
Also gerade an der Uni hängt das natürlich sehr davon ab, was bietet die Uni an, im juristischen Studium. Nach dem, was ich so sehe, ist es durchaus üblicher, auch jedenfalls Wahlfachveranstaltungen anzubieten in dem Bereich. Und wenn man sich einfach mal dafür interessiert, kann man sich da einfach mal reinsetzen, sich das anhören und zu gucken, worum geht's da eigentlich? Fairerweise hängt natürlich auch oft vom Dozenten ab, wie wir alle wissen. Es gibt natürlich welche, die können das lebensnäher rüberbringen als andere. Aber wenn man merkt, oh, das ist was, was mich interessiert, ist natürlich Praktikum, spätestens Referendariat, ein Bereich, wo man sich da gezielt umsehen kann, entweder im Kanzleibereich, aber auch im Unternehmensbereich. Viele größere Unternehmen haben natürlich auch eigene IT-Rechtsabteilungen und da kriegt man das eben, die Probleme, mit denen die zu agieren haben, hautnah mit. Also das ist glaube ich, sehr wichtig. Und nochmal auf die letzte Frage eingehend, was natürlich auch ein großer, spätestens im Bewerbungsprozess, ein großer Unterschiedsfaktor ist, wenn man sich auch mal interdisziplinär mal in eine andere Vorlesung reingesetzt hat, nicht juristisch. Computerwissenschaften, irgendwas in der Richtung und sagt, man muss ja keinen Abschluss haben, aber man sagt, ich habe mich auch mal mit der Schiene technisch ganz unjuristisch beschäftigt, ist das auf jeden Fall auch ein Unterschiedsmacher, denke ich.
Was würdest du denn sagen, welche Rolle auch der Datenschutzrechtler im Unternehmen oder dann in der Mandatsbeziehung idealerweise einnimmt? Weil du hast es vorher schon gesagt, man muss auch die Sprache der Entwickler sprechen, also man ist so ein bisschen dazwischen. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also man kann es tatsächlich so ein bisschen als Rolle des Verbindungsoffiziers sehen. Also man agiert oft zwischen verschiedenen Ebenen. Also einerseits, je nach der Größe des Unternehmens, Rechtsabteilung, Unternehmensführung, Produktentwickler. Und die Aufgabe ist dazwischen eben oft auch zu vermitteln. Einerseits mit den Produktentwicklern sicherzustellen, dass es gangbare, praktisch funktionierende Lösungen gibt. Andererseits aber natürlich auch der Rechtsabteilung der Unternehmensführung Sicherheit zu geben und zu sagen, das ist auch rechtssicher. Also das sind so die beiden Achsen, auf denen man sich bewegt. Und ich glaube, ein guter Technologie- und Datenschutzrechtler, dem gelingt es, da einen guten Einklang herzustellen, der beide Seiten glücklich macht.
Wir sind mit KI in unser Gespräch eingestiegen und würden auch mit einer KI-Frage unser Gespräch beenden. Was mich noch total interessieren würde, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass KI die juristische Arbeit selbst verändern wird, schon verändert und auch in den nächsten Jahren nochmal stark verändern wird. Was würdest du sagen, wie sich das auch auf den Personalbedarf in Kanzleien auswirkt? Und ja, was folgt daraus eigentlich auch für junge Juristinnen und Juristen, die heute einsteigen möchten?
Tja, also wenn ich darauf jetzt die finale Antwort hätte, dann bin ich definitiv unterbezahlt. Aber ja, Fakt ist, es ist ein Riesenthema. Alle doktoren, glaube ich, an dieser Frage herum auf dem Rechtsmarkt, was eine große Unsicherheit nach sich zieht. Die einfachste Antwort wäre natürlich zu sagen, Nachwuchs, Juristen brauchen wir nicht mehr, macht alles die KI. Ich glaube, es ist nicht überraschend, das ist nicht nur aus meiner Sicht, ich glaube, man kann auch sagen, objektiv so nicht richtig. Was aber richtig ist, ist natürlich, unser Arbeitsalltag und unser Tätigkeitsfeld ändert sich. Ein Kollege von mir hat das neulich so ausgedrückt, KI wird nicht den Rechtsanwalt ersetzen. Aber der Anwalt, der ohne KI arbeitet, wird durch den Anwalt ersetzt, der mit KI arbeitet. Man muss sich dem Thema öffnen und man muss eben einsehen und auch erfahren und herausfinden, wo können wir KI sinnvoll einsetzen. Es wird viele, viele Prozesse geben, in denen die früher händisch erledigt wurden sind, die heute automatisch erledigt werden. Das ist kein KI-Thema. Wenn wir uns das Thema Redlining von Dokumenten ansehen, da saß früher ein Anwalt und hat zwei ausgedruckte Dokumente nebeneinander gehalten und sie Wort für Wort verglichen. Machen wir schon lange nicht mehr, hat nichts mit KI zu tun. Aber die KI beschleunigt das natürlich. Und insofern, ja, es werden viele einfache Prozesse zunehmend durch Technologie übernommen. Das befreit uns als Anwälte aber nicht davon, die Ergebnisse zu verifizieren, zu hinterfragen insbesondere und auch zu überarbeiten. Die Ergebnisse, die KI liefert, die sind nicht gegeben, rechtssicher. Die müssen angepasst werden, die müssen vielleicht auch nochmal iteriert werden. Also da ist noch jede Menge auch für den menschlichen Anwalt zu tun. Das Problem ist, glaube ich, derzeit, dass viele Kanzleien insbesondere noch nicht wissen, wie sich das in Zahlen niederschlagen wird. Wir haben noch keine belastbaren Zahlen zu dem Thema. Und das führt eben zu dieser Unsicherheit und führt auch dazu, dass eben sehr viele Kanzleien gerade vorsichtig bei den Einstellungen sind. Ich glaube durchaus, dass sich das auch wieder ändern wird, wenn wir da bessere Zahlen bekommen. Interessantes Beispiel aus einer verwandten Branche, Softwareentwicklung. Die sind uns da, glaube ich, ein bisschen voraus in der Erfahrung. Da gab es ja schon seit einigen Jahren das Thema, dass dank KI eigentlich kaum Junior-Entwickler eingestellt werden oder sogar welche entlassen werden. Hat sich aber rausgestellt, dafür brauchen wir ein viel höheres Maß an Senior-Entwicklern, die die KI überwachen und die Fehler wieder ausmerzen, die die KI gemacht hat. Da muss man sich natürlich mal die Frage stellen und auch mal durchrechnen, was ist eigentlich günstiger? Letzter Punkt, glaube ich, ganz wichtig zu dem Thema in die Zukunft gedacht ist, wenn wir uns einig sind, wir brauchen auf jeden Fall Senior Fachleute, ob das jetzt Produktentwickler, Softwareentwickler oder auch Juristen sind, wir aber keine Junior-Entwickler ausbilden oder Junior-Juristen, wie sollen wir denn dann irgendwann in 10 Jahren die gewünschten Fachkräfte bekommen? Also es führt meiner Meinung nach keinen Weg daran vorbei. Wir müssen weiter in die Ausbildung junger Juristen investieren, aber auch Erwartungshaltung. Junge Juristen müssen eben auch darauf ausgerichtet und dafür ausgebildet sein. Also ohne jedenfalls Anfangserfahrung im Bereich KI wird es, glaube ich, deutlich schwerer sein, als Jurist einen Job zu bekommen, als wenn man sich damit schon auseinandergesetzt hat. Und da werden dann letztendlich auch die Universitäten wieder in die Pflicht genommen werden müssen, dass sie die Juristen so ausbilden, wie sie am Arbeitsmarkt letztendlich gebraucht werden.
Ein sehr schönes Abschlusswort, eigentlich ein Abschlussappell, dass auch die Ausbildung da wesentlich mehr mit der Zeit gehen muss. Vielen, vielen Dank zu diesem Thema auch für deine Einschätzung und generell für das Gespräch. Ich glaube, wir haben heute alle sehr viel aus dem Bereich Datenschutzrecht mitgenommen und du hast sicher dem einen oder anderen Lust gemacht, sich dem Bereich mal genauer anzuschauen und da vielleicht einzusteigen.
Ich hoffe es.
Vielen Dank an dich.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Dr. Thomas Nitsch.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.